Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf das NGO-Forum 2016 offiziell eröffnen und den Parlamentsdirektor Dr. Harald Dossi um seine Begrüßungsworte bitten.
Sehr geehrter Herr Volksanwalt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte voraus und einleitend die Frau Präsidentin Bures entschuldigen, die sich sehr gefreut hätte, die heutige Tagung persönlich zu eröffnen. Sie hat überraschend einen Termin auch bekommen, der nicht mehr verschiebbar war und nicht gebeten, die Eröffnungsworte, Begrüßungsworte zu sprechen. Wir sind alle hier im Parlament, wie Sie wahrscheinlich aus den Medien ja sehr gut wissen, auch in einer etwas neuen und neuartigen Situation, müssen für das Ende der Woche auch die Übernahme der Funktionen des Bundespräsidenten durch das Kollegium des Nationalratspräsidiums vorbereiten. Also da kommt einiges Ungeplantes auf uns zu und das mag auch erklären, dass das Zeitkorsett etwas knapp ist. Ich freue mich ganz besonders, dass das NGO-Forum der Volksanwaltschaft hier bei uns im Parlament stattfinden kann. Sie sind hier in einem der schönsten Säle, die wir zu bieten haben, wenn auch nicht im Hauptgebäude, aber das Palais Epstein ist dem Parlament inzwischen in den Jahren, die wir über dieses Gebäude verfügen können, sehr ans Herz gewachsen. Wir nutzen das sehr gerne und ich hoffe, Sie werden sich hier heute wohlfühlen. Ich weiß aus Vorgesprächen mit dem Herrn Volksanwalt, wie wichtig und unabdingbar die Kooperation mit NGOs, mit der Zivilgesellschaft für die Volksanwaltschaft ist. Und ich muss sagen, das war ein Déjà-vu-Erlebnis für mich, weil auch ich aus der Sicht des Parlaments Ihnen bestätigen kann, dass auch parlamentarische Arbeit inzwischen ohne die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, ohne die Einbeziehung von NGOs nicht mehr denkbar ist. Ich glaube zu wissen, dass viele Abgeordnete, viele Bundesräte, viele Bundesrätinnen im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit sehr viel sich in dieser Welt bewegen und hier viele Kooperationen haben, aber auch in der organisierten Arbeit des Parlaments, insbesondere in den Ausschüssen, in Enquetten, in Enquetekommissionen, kann ich beobachten, dass politische Arbeit, gesetzgeberische Arbeit, und ich finde das sehr gut und wichtig, in Kooperation mit der Zivilgesellschaft und unter Einbindung der Zivilgesellschaft passiert, ganz offensichtlich auch für die Volksanwaltschaft. Deswegen umso besser und umso willkommener, dass diese regelmäßige Diskussion, die hier offenbar stattfindet, hier bei uns im Parlament stattfinden kann. Wir machen das gerne und bei Bedarf werden wir das auch in der Zukunft als Gastgeber wieder gerne mitorganisieren. Ich möchte neben den Herrn Volksanwalt Dr. Kreuter auch besonders begrüßen Herrn Dr. Erwin Buchinger, ehemaliger Bundesminister außer Dienst und aktuell Behindertenombudsmann. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich möchte auch besonders begrüßen alle anwesenden Abgeordneten zum Nationalrat. Schön, dass Sie gekommen sind und herzlich willkommen. Aber ganz besonders ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Sie sind heute die Hauptpersonen, gewissermaßen die Ehrengäste, alle anwesenden Vertreter und Vertreterinnen der NGOs und der Zivilgesellschaft. Es freut mich, dass Sie hier sind. Ja, und dass Sie selbstverständlich nicht gekommen sind, um mir bei der Begrüßung zuzuhören, höre ich jetzt schon auf und nehme Ihnen nicht wertvolle Arbeits- und Diskussionszeit weg und würde den Herrn Volksanwalt bitten, mit dem Programm zu beginnen. Noch einmal herzlich willkommen. Dankeschön.
Ja, lieber Harald, vielen herzlichen Dank. Ich würde dich bitten, die besten Grüße und unseren Dank der Frau Präsidentin Doris Bures auszurichten. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass wir hier im Parlament sein dürfen. Wir haben in der Volksanwaltschaft auch gerade eine Baustelle, wir haben eine Fassadenerneuerung und daher sind wir sehr froh, dass wir hier unsere Veranstaltung durchführen können. Aber ich glaube, es ist auch symbolisch sehr, sehr wichtig zu zeigen, wie eng die Volksanwaltschaft als Organ des Parlaments, die Damen und Herren Abgeordneten des Hohen Hauses und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Ich darf auch sehr herzlich unsere Dolmetscherinnen und unseren Dolmetscher begrüßen und mich wirklich eingangs auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, sowohl vom Parlament als auch von der Volksanwaltschaft für die großartige Vorbereitung für den Einsatz. Sollte es irgendwelche Probleme geben, Sie wissen, ich bin für Individualbeschwerden zuständig, Sie können sich gleich direkt dann an mich wenden. Was ist das Ziel von unserem NGO-Forum 2016, das sich mit der Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt? Na, sicher eine kritische Bestandsaufnahme. Wie weit steht die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention? Wie weit sind wir mit dem nationalen Aktionsplan Menschen mit Behinderungen? Und natürlich wollen wir nicht nur eine kritische Bestandsaufnahme durchführen, sondern auch eine Offensive starten und Impulse setzen. Da darf ich gleich ein bisschen Werbung für den Nachmittag machen. Wir werden ja in drei Arbeitsgruppen dann gemeinsam, ich werde es genau noch nach dem Mittagsimbiss erklären, uns speziellen Themen widmen. Wie schaut es aus mit der Inklusion, mit der Teilhabe in der Beschäftigung, in der Arbeitswelt, in der Sozialversicherung, im Alltag, beim Wohnen, bei der Freizeit? Und welche Verantwortung hat unsere Gesellschaft für besonders gefährdete Gruppen? Menschen mit Beeinträchtigungen auf der Flucht? Wir werden einige interessante Impulse hören vom Erwin Buchinger, von Martin Schenk, von Martin Ladstätter, von Tom Schmidt, von Günter Trübswasser, von der Magdalena Kern. Und NGOs und verschiedene Gruppierungen, die heute nicht anwesend sein können, und auch die breite Öffentlichkeit wird dann später auch auf unserer Homepage alles, was wir heute besprechen und beraten, nachvollziehen können. Wir werden eine Tondokumentation auch veröffentlichen, auch leichter lesen Artikel ins Netz stellen und alle Beiträge von Ihnen werden dokumentiert. Es geht überhaupt nichts verloren. Viele sind ja auch von ganz weit angereist. Der Landesvolksanwalt von Vorarlberg ist auch zu uns gekommen. Das heißt, wir haben mit diesem NGO-Forum wirklich eine bundesweite Institution geschaffen. Meine Damen und Herren, bei unserer täglichen Arbeit gibt es Licht und Schatten. Gibt es Fortschritte, gibt es Rückschläge. Ich darf was Positives kurz erwähnen und muss was Negatives erwähnen. Diese Woche im Parlament wird endlich der Beschluss der Dienstrechtsnovelle erfolgen. Ich glaube, am Donnerstag, liebe Uli, ist dieser Tag. Und statt der vollen Handlungsfähigkeit, die bisher bei Beschäftigungsverhältnissen im öffentlichen Dienst gefordert war, was wirklich eine Diskriminierung ist, ist jetzt die erforderliche Handlungsfähigkeit drinnen. Und das ist ein substanzieller Unterschied. Da ist die Diskriminierung weg und es ist eine Aufnahme in den öffentlichen Dienst möglich. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe auch in der Sendung Bürgeranwalt einen Fall gehabt mit einer jungen Frau, die in einer Kaserne in der Küche so begeistert mitgearbeitet hat und voll ihre Leistung gebracht hat und trotzdem war das arbeitsrechtlich bis dahin nicht nötig. Es hat zahlreiche Gespräche gegeben mit Regierungsmitgliedern, mit Gewerkschaftsvertretern, aber letztendlich, und da freuen wir uns heute schon drüber, gemeinsam mit den Damen und Herren Abgeordneten vom Hohen Haus, mit Ihnen als Zivilgesellschaft und mit der Volksanwaltschaft ist das gelungen und am Donnerstag erfolgt der Beschluss. Leider negativ sind die Fortschritte beim Nationalen Aktionsplan Menschenrechte insgesamt. Die Volksanwaltschaft sieht das sehr, sehr kritisch, gleich wie auch die Vertreter der Zivilgesellschaft. Ich habe auch bei einer UPR-Pre-Session in Genf das sehr klar auch öffentlich zum Ausdruck gebracht. Also mit dem momentanen Stand und Zustand dieser Entwicklung können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Aber, meine Damen und Herren, sollen wir aufgeben, sollen wir resignieren? Sicher nicht. Wir werden natürlich weiterkämpfen, werden den Dialog fortsetzen, werden unsere Forderungen verstärken. Und es gibt keine Alternative, weil letztendlich können nur Regierungen im Zusammenwirken mit der Zivilgesellschaft Menschenrechtsschutz sicherstellen und Menschenrechtsverletzungen abstellen. Das ist eine Gegebenheit und daher haben wir, glaube ich, auch die Verantwortung und die Pflicht, dass wir hier nicht locker lassen. Jetzt zum Thema von heute Vormittag und da komme ich schon zur Abrundung von meiner Einleitung. Medien und Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie selbst, viele von Ihnen, fast alle von Ihnen, leisten ja täglich Medienarbeit. Auf der Homepage beispielsweise, wir haben ja hier wirklich die beeindruckenden Beispiele der Professionalität, der Kompetenz und auch der Leidenschaft, mit der Sie ja arbeiten an dieser öffentlichen Wirkung unserer Anliegen. Sie machen Aussendungen, Sie sind in den sozialen Medien präsent, Sie machen das vorbildlich und es gibt einige wirklich großartige Initiativen. Aber wie schaut es in den Massenmedien aus, wo wir nicht so unmittelbar Zugang und Zugriff haben? Wie ist es hier mit der Darstellung, mit der Inszenierung? Haben wir da möglicherweise überhaupt gar keinen Einfluss oder vielleicht doch? Also man kann ja über den, und das werden wir heute noch ausreichend tun, über den Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-2020 noch sehr kritisch uns unterhalten. Ein Punkt darf ich aber positiv erwähnen. Die Maßnahme 101 hat nämlich ein Projekt zur Zielsetzung, wie kann man die Darstellung von Menschen mit Beeinträchtigung in Medien verbessern. Es gibt mittlerweile Empfehlungen, da haben Arbeitsgruppen getagt, einige von Ihnen waren ja auch teilnehmend hier dabei. Und ich glaube, und das ist mein Vorschlag anlässlich der heutigen Konferenz, wir sollten das gemeinsam kampanisieren. Das heißt, als ganz wichtige und entscheidende Ergänzung zu dem, was inzwischen schon erarbeitet wurde und was vorliegt. Die NGOs, die Zivilgesellschaft, gemeinsam mit der Volksanwaltschaft. Heute jetzt ganz am Beginn, ich habe dann bei der Moderation Unterstützung vom Herrn Valentin Höber, der ja Präsident ist, der Kiwan ist in Leoben und er wird dann kurz erzählen über seine Tätigkeit dort, wird dann auch den Herrn Diplom-Ingenieur Jürgen Wieser ankündigen. Er ist Präsident von Down-Syndrom Österreich, der uns ein bisschen einen Einblick geben wird in kommunikative Strategien im Zusammenhang mit der Medienwahrnehmung. Aber ganz am Beginn darf ich jetzt ankündigen und wirklich mit Spannung erwarten den Vortrag von der Frau Magistra Wernecker, die sich mit dem Thema zwischen Bewunderung, Mitleid und Ignoranz die mediale Inszenierung von Menschen mit Behinderung in Massenmedien beschäftigt hat und uns ein paar interessante Einblicke in uns vielleicht noch verborgene Realitäten bieten wird. Vielen Dank einmal für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Frau Magistra, bitte schön.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Danke, Herr Volksanwalt, für die netten einleitenden Worte. Ich möchte mich, bevor ich jetzt beginne, diese Studie vorzustellen, mich bei ein paar Menschen bedanken, ohne die diese Studie gar nicht erst möglich gewesen wäre. Das ist zum einen die Frau Magistra Petra Flieger und der Professor Dr. Volker Schönwiese von der Universität Innsbruck, ohne die diese Idee erst gar nicht entstanden wäre. Und die mir in den letzten Wochen sehr tatkräftig zur Seite gestanden haben mit ihrer jahrelangen Expertise. Okay, jahrzehntelang hat jetzt die Petra vielleicht eher jahrelangen Expertise in diesem Bereich, was für mich sehr wertvoll war. Auch möchte ich mich bedanken beim Herrn Walter Schweiger, Geschäftsführer von Media Affairs, der, als ich ihm von dieser Idee erzählt habe, keine Sekunde gezögert hat, dieses Projekt auch umzusetzen, obwohl wir keinen Cent damit verdient haben. Also auch das ist etwas Besonderes und danke dafür. Ja, ich beschäftige mich als Medienanalytikerin in meiner Arbeit mit dem Medienmarkt in Österreich. Ich beschäftige mich mit dem Meinungs- und Stimmungsbild im Land. Meine Hauptarbeitsschwerpunkte sind die politische Berichterstattung, ist der politische Bereich und meine Leidenschaft sind gesellschaftspolitische Themen. In der heute präsentierten Studie geht es um die Darstellung von Menschen mit Behinderung in Massenmedien, also jetzt nicht in den speziellen Medien, die oft für diese Zielgruppe kreiert werden, sondern wirklich, wie werden Menschen mit Behinderung in Massenmedien dargestellt? Also was kommt in der breiten Öffentlichkeit über Menschen mit Behinderung an? Für dieses Pilotprojekt wurden die reichweitenstärksten überregionalen Medien in Österreich wortgenau analysiert. Das ist in unserem Fall die Kronenzeitung, Kurier, Standard, Presse, Österreich heute, die Zeit im Bildformate des ORF und zusätzlich zum Teil der Social Media Bereich. Ich kann Ihnen heute, weil ich nur 30 Minuten Zeit habe, nicht alle Ergebnisse dieser Studie zur Verfügung, also zugänglich machen, aber ich möchte, dass Sie, wenn Sie Interesse an der Studie haben, dass Sie einfach zu mir kommen und ich Ihnen anschließend die Unterlagen einfach zusende, beziehungsweise von der Volksanwaltschaft gibt es den Service, dass diese Folien zum Download bereitstehen. Ja, Medien und Bewusstseinsbildung, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Medien sind für uns deshalb so interessante Untersuchungsobjekte, weil sie zum einen die Realität abbilden, und zum anderen, und das ist noch viel interessanter, die Realität durch die Art der Berichterstattung, durch das Themensetting, aber auch durch Schlagzeilen, durch Bildsprache ganz massiv beeinflussen. Und der Einfluss der Medien auf die Bewusstseinsbildung ist umso größer, je geringer die Möglichkeit einer persönlichen Überprüfung besteht, je weniger die Möglichkeit der persönlichen Kontakte besteht. Und das ist genau das Problem bei Menschen mit Behinderung und Menschen mit Nichtbehinderung, dass sie oft diese persönlichen Kontakte fehlen. Auch weil sich Menschen mit Behinderung sehr oft in einer Parallelwelt bewegen müssen. Das beginnt in eigenen Kindergärten, das führt weiter in Sonderschulen, das endet dann oft in geschlossenen, geschützten Werkstätten. Dazu kommen physische Barrieren in der Öffentlichkeit und nicht zu vernachlässigen, sind sehr bedeutsam, die Barrieren, die es oft soziale Barrieren gibt, Barrieren in den Köpfen, die vorherrschen. Und genau diese Ausgliederung behinderter Menschen und diese überholten Stereotypen, genau dem will die UN-Behindertenrechtskonvention entgegenwirken. Und sie legt einen ganz starken Fokus auch auf die Medien in der Bewusstseinsbildung, wissend über den hohen Einfluss der Medien. Medien werden aufgefordert, zu diesem Paradigmenwechsel beizutragen und speziell in der medialen Darstellung von Menschen mit Behinderung auch darauf zu achten. Ja, ich komme jetzt zu den ersten Ergebnissen. Wir haben uns angesehen, wie relevant einzelne Medien sind, wenn es um die Darstellung von Menschen mit Behinderungen geht. In welchem Ausmaß kommt das Thema Behinderung in Massenmedien also vor und wie berichten die einzelnen Medien darüber? Und da sehen Sie ein ganz deutliches Gefälle zwischen den Qualitätsmedien, also die Presse berichtet mit Abstand am meisten, es sind im letzten Quartal 10.000 Wörter, die hier geschrieben werden über Menschen mit Behinderung. Auch der Standard berichtet sehr viel. Ganz anders die reichweiten Boulevardmedien Österreich und heute, die wirklich Menschen mit Behinderung total außen vor lassen und Menschen mit Behinderung in der Berichterstattung ganz einfach auch ignorieren. Während die Presse sehr viel schreibt und andere weniger, müssen wir in unserer Arbeit der Medienanalyse, gerade wenn wir auch den Einfluss auf die Meinungsbildung im Land berücksichtigen wollen, auch die Reichweiten einberechnen. Und wenn wir diese Reichweiten einberechnen, dann liegt die Krone durch die Art der Berichterstattung und durch die hohen Reichweite ganz, ganz weit vorn. Das heißt, die Krone beeinflusst das Bild über Menschen mit Behinderung in Österreich am allermeisten. Aber natürlich auch Medien wie Österreich und heute, auch die tragen zu diesem Bild in der Gesellschaft bei, nämlich zu einem Bild, welches behinderte Menschen weitgehend ausblendet oder ignoriert. Es wurden auch die Zeit im Bildformate erwähnt und hier wurden in den letzten 3 Monaten, im zweiten Quartal 2016, kaum nennenswerte Beiträge waren festzustellen. Deswegen ist auch hier keine eigene Darstellung. Neben dem Volumen der Berichterstattung geht es aber ganz stark auch um die Wahl der Inhalte. Welche Themen werden von einzelnen Medien gesetzt? Welche Medien sind auch massentauglich? Und dann sehen Sie, das relevanteste Thema in der Berichterstattung in den Tageszeitungen ist der Bereich Charity, also Berichterstattung im Wohltätigkeitskontext. Und genau das dürfte nicht im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention sein, denn diese fordert ja eine klare Abkehr von diesem Wohltätigkeitsgedanken, wenn es um die Darstellung von Menschen mit Behinderung geht. Auch der medizinische Blick ist einer, der sehr gern von Medien gewählt wird. Zusätzlich haben wir an fünfter Stelle Sportverletzungen und Unfälle. Das sind jene Geschichten und spektakulären Unfälle, die sich dann zu großen Geschichten eignen, beispielsweise Kira Grünberg. Dieser Unfall hat sich vor über einem halben Jahr ereignet und beschäftigt die Medien immer noch. Also dieses Geschichtenerzählen, diese Dramatik dahinter, das ist was für Medien, gerade auch für Massenmedien, was total Spannendes ist. Auch das Leben danach, wie gehen Menschen mit so einem Unfall um? Weiter hinten finden sich Themen, wo es um die Rechte behinderter Menschen geht. In letzter Zeit war gerade die Barrierefreiheit ein großes Thema, aber auch andere Themen wie die finanzielle Absicherung oder Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt. Und es ist interessant, dass gerade diese Themen, wo es um die Rechte behinderter Menschen geht, fast ausschließlich in den Qualitätsmedien unterkommen, nicht in den reichweitenstarken Boulevardmedien. Gleichzeitig haben aber die reichweitenstarken Boulevardmedien einen besonders großen Einfluss auf die Bewusstseinsbildung und damit eigentlich auch eine sehr große Verantwortung. Also die Zeitung Heute erreicht wesentlich mehr Leserinnen und Leser als die Presse beispielsweise. Neben den Themen, die in Medien unterkommen, ist natürlich besonders interessant, welche nicht unterkommen oder welche erst sehr weit hinten vorkommen. Und da ist ein ganz zentraler Punkt, wenn es um Inklusion geht, die Bildung. Die Bildung findet sich erst relativ weit hinten in diesem Ranking. Andere Themenbereiche kommen überhaupt nicht vor und das sind Themenbereiche, wo es um den Alltag vieler behinderter Menschen geht, beispielsweise das barrierefreie Wohnen oder auch bürokratische Hürden, mit denen Betroffene oft konfrontiert sind. Die Bewilligung von einem neuen Rollstuhl zum Beispiel, Antrag auf Pflegegeld, Betreuungssituation und so weiter und so fort. Also welche Themen sind ganz offensichtlich zwar einerseits wichtig, aber offensichtlich nicht massentauglich beziehungsweise für eine Geschichte geeignet. Weiterer Aspekt dieser Analyse, den wir uns angesehen haben, war, wie werden Menschen mit Behinderung dargestellt? Folgt diese Berichterstattung bestimmten Mustern, werden bestimmte Stereotype immer wieder einzementiert und das ist in diesem Fall so. Ich möchte Ihnen hier kurz vorstellen, wie einzelne Medien zum Teil sehr, sehr stark Rollenklischees reproduzieren. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert klar eine positive Darstellung. Und hier ist es so, dass die Wunschvorstellung und die Realität in den Medien zum Teil sehr, sehr weit auseinander liegen. Man sieht es hier wegen der Sonneneinstrahlung leider so schlecht. Heute berichtet nur zu 30% neutral bzw. sachlich über Menschen mit Behinderung. Der überwiegende Teil der Berichterstattung ordnet behinderte Menschen eher Opfern zu bzw. degradiert sie zu Objekten. Ähnlich der Kurier, aber auch Kronenzeitung und Österreich, die ganz stark mit dieser Opferrolle spielen, wenn es um Behinderung geht. Dieser Wohltätigkeitsgedanke wird von vielen kritisiert, von der UNO, aber auch beispielsweise vom sehr bekannten deutschen Aktivisten Raoul Krauthausen, der sagt, die Wohlfahrt ist ein Teil des Problems. Denn sie redet viel über uns, statt uns Betroffene selbst reden zu lassen. Sie verdient am Status quo und verhindert Inklusion. Und genau diese Schubladisierung in arme Behinderte passiert in Heute und Kurier besonders stark. In Presse und Standard, interessanterweise, die halten sich hier viel mehr aus, die berichten viel sachlicher und differenzierter über Behinderung und über Menschen mit Behinderung. Aber zu diesen Ergebnissen im Detail. Wie passiert diese Einordnung von uns überhaupt? Da geht es in erster Linie mal um die Sprache. Und Rebecca Maskos hat hier einen Artikel dazu geschrieben, der auch einen wunderbaren Titel hat, nämlich Bewundernswert an den Rollstuhl gefesselt. Und es zeigt auch, wie verwendete Begriffe in den Medien oder auch Redewendungen, die es gibt, Barrieren in den Köpfen schaffen und das Fördern in Schubladen denken. Bei den bemitleidenswerten Kreaturen, also Leute, die behindert sind und als Opfer dargestellt werden oder zu Objekten degradiert werden, da kommen immer noch so Begriffe. Das sind alles Begriffe, die in den letzten 3 Monaten vorgekommen sind. Der an den Rollstuhl gefesselte Lukas Müller. Schaut euch die Menschen an, wie sie sich freuen. Also auch, oft auch diese Verkindlichung erwachsener Menschen. Toni 38. Alle anderen Erwachsenen werden mit Toni und dann kommt irgendwo der Nachname vorgestellt in Medien. Helmut Kohl zum Beispiel wurde dargestellt als der gefesselte Riese als Bildunterschrift. Der Wehrlose, gefangen in ihrem eigenen Körper. Ein Wohltätigkeitslauf für jene, die es nicht können. Oder das Leben im Rollstuhl ist reich an Entbehrungen. Also das sind alles Begriffe, Redewendungen, wo Menschen genau in diese Schiene gedrängt werden. Die andere Seite, auf der anderen Seite haben wir die Superhelden und Superheldinnen. Also und diese Superheldinnen lassen sich gut verkaufen. Das ist eine gute Geschichte. Die sind auch für Nichtbehinderte in Sachen Disziplin, in Sachen Kampfgeist oder in Sachen Lebensmut ein Vorbild. Da können sich womöglich auch Leute was abschauen. Und da spielt die Bewunderung ganz stark rein. Mit Rückgrat zurück ins Leben ist etwa der Titel des neuen Buchs von Thomas Geiersbichler. Oder er denkt nicht ans Aufgeben. Auch die Politik im Bundespräsidentschaftswahlkampf hat mit dem Thema Behinderung gespielt. Als FPÖ-Kickl beispielsweise sagt, die Geschichte, die wir im Wahlkampf erzählen wollen, Hofer ist einer, der sich nicht fesseln lässt. Also hier wurde auch ganz gezielt, ganz bewusst mit dieser Behinderung auch gespielt. Neben der Macht der Sprache ist die Macht der Bilder eine ganz besondere. Und es ist schade, dass man das hier nicht so gut sieht. Die erste Darstellung...
Darf ich das kurz jetzt noch einmal erläutern? Die Frau Magistra Bernecker hat ja angeboten, und wir werden auch auf unserer Website alle die Folien selbstverständlich dann veröffentlichen. Aber ich glaube, der Vortrag ist so spannend. Wir werden einfach lauschen, und dass man jetzt momentan das nicht sehen kann, bitte ich eben zu entschuldigen. Wir können die Lichtverhältnisse nicht beeinflussen. Aber Sie können das dann gerne anschauen.
Die Leinwand noch vorschieben, ich weiß nicht. Wird nicht viel bringen. Das ist wegen dieser Einstrahlung. Vielleicht funktioniert es. Bilder sagen jedenfalls oft mehr als Worte und sie wirken implizit und besonders stark. Und dieses Bild, das Sie links oben sehen, stellt ganz oben behinderte Kinder im Rollstuhl dar, nebenbei ein Rehkitz, drunter eine Lilie. Was soll uns das sagen? Also Menschen mit Behinderung, auch Kinder werden oft zu Objekten degradiert. Es geht in diesem Fall um verschiedene Maßnahmen, wie man Mensch, Natur, Flora und Fauna schützt. Die Kinder kommen anschließend im Text mit keinem einzigen Wort vor. Also hier werden diese Kinder wirklich benutzt, um für dieses Projekt Werbung zu machen. Ein anderes Beispiel rechts oben. Der Fall Oskar Pistorius ist Ihnen wahrscheinlich nicht entgangen. Hier werden Bilder von Pistorius wie eine Sensation vermarktet. Es wird der Voyeurismus gefördert. Der Text zu diesem Bild, wo Pistorius ohne seine Beinprothesen durch den Gerichtssaal läuft, ist: Das Publikum im Gerichtssaal hält gespannt den Atem an. Also es geht um die Sensation dahinter, um den Voyeurismus dahinter, nicht um die Sache. Es geht um die Behinderung und was man da zum Schauen hat. Ein weiterer problematischer Aspekt bei Abbildungen behinderter Menschen ist, dass die Menschen ganz oft nur auf die Behinderung reduziert wird, beziehungsweise bei Rollstuhlfahrerinnen, die oft nur auf den Rollstuhl reduziert werden. Und auch hier haben wir eine Darstellung, die ist ganz typisch, der Ausschnitt eines Rollstuhls, der dargestellt wird, oder behinderte Menschen, die von hinten dargestellt werden oder wie durch eine Milchglasscheibe dargestellt werden oder ohne Kopf dargestellt werden. Also 20% der Abbildungen in den Medien, die wir untersucht haben, sind genau solche Bilder, wo es nicht um den Menschen geht, wo ein Mensch einfach anonymisiert wird. Weitere Aspekte, wo es Verbesserungspotenzial gibt, Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell, ist zum Beispiel die Positionierung der Artikel. Ein überwiegender Teil der Artikel über Menschen mit Beeinträchtigungen in Medien finden sich irgendwo ganz hinten in den Beilagen. Auch im Sportteil und im Chronikteil sehr, sehr selten auf Seite 1, außer es ist eine Kira Grünberg zum Beispiel oder ein anders ähnlich gut vermarktbarer Fall, aber in der Regel irgendwo hinten in der Beilage. Auch erhoben wurde das Geschlechterverhältnis. Wenn es um Behinderung geht, werden Männer, Frauen überwiegend abgebildet, in Szene gesetzt. Behinderung ist hier ganz klar männlich. 70% der Abbildungen und auch der Texte über behinderte Menschen betreffen Männer, 30% Frauen. Ich möchte aber, nachdem ich jetzt so viel negative Sachen gesagt habe, auch Positivbeispiele bringen. Und zwar gibt es diese Positivbeispiele nicht nur in den Qualitätsmedien, die da jetzt schon sehr gut darauf achten, dass sie eben nicht diskriminierend wirken, dass sie eine neutrale Sprache verwenden. Aber es gibt auch diese Positivbeispiele in den Boulevardmedien, wo ein Perspektivenwechsel zum Beispiel geboten wird, wo behinderte Menschen selbst zu Wort kommen und nicht über den Arzt diese Kommunikation erfolgt oder über die Mutter diese Kommunikation erfolgt. Auch gibt es immer mehr Beiträge, wo der Mensch und die Leistung oder das Ereignis im Mittelpunkt steht und nicht die Behinderung. Ein gutes Beispiel dafür ist Wolfgang Schäuble, bei dem es nie um die Behinderung geht, wo es immer nur um die Leistung und die Finanzpolitik geht. Oder ein Beispiel im Kurier wurde eine Frau beim SPÖ Bundesparteitag abgebildet, die hat hier demonstriert. Es ging um keine Sozialleistungen, es ging nicht um Behinderung, sie war einfach nur dort eine Bürgerin, die ihren Unmut kundgetan hat. Weitere Möglichkeiten und Entwicklungen, die es gibt, und da sehe ich eine ganz, ganz große Chance im Social-Media-Bereich, weil durch den Social-Media-Bereich sehr viele Menschen erreicht werden können, wenn Kampagnen gut gemacht sind. Der Social-Media-Bereich, beispielsweise Facebook, ist natürlich oft für die einzelnen Gruppen, für Betroffene, eine wunderbare Möglichkeit, sich zu vernetzen, aber eben auch für die breite Öffentlichkeit. Und hier hat die Aktion Mensch zum Beispiel eine Kampagne gestartet, die über, ich glaube, fast 90.000 Mal geteilt und geliked und geshared worden ist, wo dann über diese kleinere Gruppe behinderter Menschen wirklich eine breite Öffentlichkeit auch erreicht wird und wo hier versucht wird, zumindest Bewusstseinsbildung zu betreiben. Ganz zum Schluss möchte ich, weil mich die Politik besonders interessiert, die Politik nicht vergessen und einen Appell starten. Von der Berichterstattung über behinderte Menschen sind nur 3% von politischen Playern, von Parteien, von Nationalratsabgeordneten besetzt. Das ist ein unglaublich niedriger Wert. Zudem muss man ja sagen, dass insgesamt über Behinderung, über behinderte Menschen nur sehr, sehr wenig berichtet wird. Nur zum Vergleich. Es gibt ganz andere Bereiche, beispielsweise öffentlicher Verkehr, jetzt eigentlich ÖBB, erhält immerhin doppelt so viel Aufmerksamkeit von politischen Playern. Der Szene- und Society-Bereich wird 3-mal so häufig von politischen Playern auch besetzt. Oder Themen wie Personalrouschaden, wo die Politik mit sich selbst beschäftigt wird, ein Faktor von 187 fast. Also es sind jetzt natürlich nur Spielereien, aber was ich zeigen möchte, ist, dass hier erstens sehr viel Luft nach oben ist und dass ganz offensichtlich das ein Thema ist, das am politischen Abstellgleis steht. Und sollte diese UN-Behindertenrechtskonvention und diese Ziele, die es im Aktionsplan auch gibt, bis 2020 umgesetzt werden, dann sind natürlich die Medien gefordert, das ist ganz klar, hier Bewusstseinsbildung zu betreiben. Aber, und das ist, scheint mir ganz wichtig, es muss auch die Politik hier Akzente setzen. In diesem Sinne glaube ich, dass es noch sehr viel zu tun gibt und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und für die Übersetzung. Danke schön.
Liebe Frau Magistra Bernecker, vielen Dank für den sehr interessanten Input. Ich bin überzeugt, da wird es dann Fragen und auch Diskussionsbeiträge dazu jedenfalls geben. Ich darf Ihnen ankündigen, wenn Sie heute am Abend nach Hause kommen, können Sie bereits auf der Homepage der Volksanwaltschaft die Folien nachvollziehen und die Details anschauen. Ich bin nicht böse über das schöne Wetter, das halt die Lichtverhältnisse in dem schönen Raum ein bisschen schwierig gestaltet. Und ich bin überzeugt, Herr Diplom-Schawisa wird möglichst ohne Leinwand zurande kommen. Jetzt darf ich aber weitergeben an meinen Co-Moderator, den Herrn Höber. Bitte schön.
Wir haben den Gewalles Ecken Club Leon gegründet. Ich bin der Präsident. Meine Mitglied von Lebenshilfe Leon ist unsere Vizepräsidentin. Unser Club besteht 24 Mitgliedern. Unser Action-Club will anderen Menschen helfen. Wie viele Mitglieder unserer Clubs arbeiten im Leon Café Beniva und in der Lebenshilfe gemeinsam sind wir stark. Wir organisieren verschiedene Benefizaktionen, dann können wir Geld an Menschen überreichen, die unsere Unterstützung brauchen, zum Beispiel an die Opfer des schrecklichen Erdbebens in Nepal. Dort benötigen viele Kinder Medikamente und Nahrung. Sie brauchen Kleidung, sogar ein neues Haus. Frau Dr. Leodolda hat die Spenden schon übergeben. Wir helfen gerne. Auch den Schülern der ersten Klasse Volksschule Donauwitz haben wir Geld übergeben. Sie konnten damit neue Lernspiele kaufen. Und auch Turngeräte, alle Kinder brauchen gute Chancen im Leben. Im Jänner haben wir auch drei kleinen Kindern geholfen, die ihren Papa verloren haben, da Kinder sind noch sehr klein und haben dringend Möbel für Kinderzimmer benötigt. Gemeinsam den anderen Clubs haben am großen Flohmarkt am Hauptplatz teilgenommen, Spielsachen verkauft. Und Ende April haben wir einen Comedy-Abend mit EU-Bauern veranstaltet. Wir hatten sehr viel Spaß und die Besucher haben sich im Stadttheater sehr wohl gefühlt. Die Einnahmen kommen den Sportlern von den Special Olympics zugute, die in Leben wohnen werden. Wir werden mit ihnen lustig ein Freizeitprogramm gestalten und ein paar von uns werden auch nach Leben zu Sportbewerben begleiten. Unser Gewanes Action Club hat immer die Augen und die Ohren offen. Wir wollen an anderen Menschen helfen, zur Seite stehen. Miteinander ist am besten. Jetzt kommt ein Präsident von Down-Syndrom Österreich, hier von Herr Jürgen Pieser.
Ja, danke schön. Ausgeschalten. Ja, vielen Dank, lieber Valentin. Funktioniert das Mikro? jetzt wo? Jetzt vorbei.
Jetzt funktioniert es bestens. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Valentin. Meine Damen und Herren, der Valentin ist Präsident des Kiwanis Action Clubs Leoben. Es ist erst der zweite Club in Europa von dieser Kiwanis-Organisation und da ist er Präsident. Und Sie sehen, wir haben einen Rollentausch hier vorgenommen. Menschen, die selbst in der Gesellschaft immer als die Spendenempfänger gelten, die werden jetzt plötzlich selbst zu Spendengebern. Ich möchte mit Ihnen jetzt eine Reise in den nächsten 20, 25 Minuten durchführen. Eine Reise, die für mich persönlich 1994 begonnen hat. Genau genommen am 27. Mai 1994 ist meine Tochter Nicola zur Welt gekommen. Sie war ein besonderes Kind. Sie ist mit dem Down-Syndrom geboren worden. Und für meine Frau Bernadette und für mich war das am Beginn eine Reise in eine Stadt, die wir eigentlich nicht gebucht hatten. Wir sind in einer anderen Stadt gelandet. Es hat sich dann aber über die Jahre hindurch als eine sehr schöne, inspirierende Stadt herausgestellt. Ich zeige Ihnen hier eine kurze Videoimpression. Es war das Unbekannte, das uns hier am Beginn vor Wegen gestanden ist. Und ich musste damals erkennen, dass Österreich ein hochentwickeltes Land bei den Schlusslichtern in Europa war. Wir hatten kaum Infomaterial über Menschen mit Down-Syndrom. Es gab keinen einzigen Videofilm, wo Eltern sehen konnten, wie Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder mit Down-Syndrom sich ergeben können. Man glaubt es kaum, aber wir waren wirklich hinter Länder wie Spanien, Portugal, Italien. Die südlichen Länder waren hier weit vorne. Unsere Tochter hatte dann auch noch eine sehr schwere Herzoperation. Die Überlebenschancen waren damals 20 zu 80. Also als ich sie im Operationssaal abgegeben habe, ein kleines Bäckchen. Ich wusste nicht, ob ich sie noch einmal sehen werde. Sie hat Gott sei Dank diese Operation gut überstanden. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einer Mutter, da war meine Tochter schon 2 Jahre alt, die hatte ein Ärztegespräch und der Arzt hat zu ihr gesagt, Sie müssen damit rechnen, Ihr Leben ist jetzt vorbei, Sie werden nie wieder auf Urlaub fahren können, es wird alles anders. Das war 1996 und das war für mich dann der Grund, einen Verein zu gründen. Ich habe dann zu mir aus Wut gesagt, und jetzt reicht's. Und wir haben begonnen, den Verein Hand in Hand in Leoben zu gründen, 4 Eltern. Und Sie müssen sich vorstellen, wir hatten gar nichts. So 0 Euro in der Portokasse, wie man schon schön sagt, aber große Ziele. Und das war unser Ziel. Das Erste, was wir gemacht haben, ein Modell haben wir kreiert von einem Down-Syndrom-Zentrum, das es natürlich nicht gab. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein Diagnostikzentrum, wo Kinder mit Down-Syndrom lernen, rechnen, schreiben, lesen. Man liest immer wieder in der Presse, Kinder mit Down-Syndrom können nicht rechnen lernen. Meine Frau hat das mit einer eigenen Rechenmethode widerlegen können und das war unser Ziel, da machen wir Diagnostik. Hier stellen wir Menschen mit Down-Syndrom an, die in einem Café arbeiten, Seminargäste betreuen. Und wenn wir ganz viel Geld haben, dann bauen wir für sie eigene Wohnungen, wo sie auch in diesem Haus wohnen können. Es war eine Vision, es war ein Traum und der Weg dorthin war sehr mühsam. Und ein Weg führte über die Presse. Die Presse war unser Begleiter und von der Frau Magister Bernegger habe ich jetzt einige Inputs bekommen. Ich habe vieles durchgespielt, was ich jetzt von ihr gehört habe. Wir haben bei der Presse bei Null begonnen und ich hatte Angst vor jedem einzelnen Presseartikel. Ich sage Ihnen warum, weil die Botschaften, die wir aussandten, wir hatten einfach Angst, dass die das anders darstellen. Und wir haben eine Strategie gewählt. Wir wussten, es funktioniert nur eins und das ist, wir müssen Geschichten erzählen. Wir müssen Bilder zeigen, die inspirieren, die motivieren. Wir brauchen, leider Gottes, ich sage das leider Gottes, Testimonials, aber haben hier 30 prominente Österreicher gefunden, die sich in den Dienst unserer Idee gestellt haben. Wir haben konsequent prominente Österreicher mit Kindern mit Down-Syndrom abgebildet in der Presse. Bei meinen Pädagoginnen, später habe ich dann immer sagen müssen, es ist Marketingstrategie, dass wir auch zu Geld kommen. Es inspiriert auch Journalisten am Beginn. Wir müssen diesen Weg einschlagen. Und dann zeigten wir auch Kontraste, Gegensätze. Also Geschichten haben wir auch als Kontraste, positive Geschichten, auch negative, dramatische Geschichten, die das Leben so schreibt, haben wir in der Presse kommuniziert. Ich zeige Ihnen jetzt hier am Beginn, mit welchen Begriffen wir konfrontiert waren. Der Begriff Mongolismus ist immer wieder vorgekommen. Sie leiden, sie sind betroffen, die Eltern. Down-Kinder, Downies, Krankheit und geistig behindert. Meine Damen und Herren, der Geist kann nicht behindert sein, weil der Geist ist eine Einheit aus Erleben und Wahrnehmen. Und das können Menschen mit Down-Syndrom besser wie die meisten anderen. Und wenn Sie den Valentin anschauen, er kann wahrnehmen, er kann Emotionen besser spüren als viele andere Menschen. Und den negativen Höhepunkt habe ich erlebt bei einer Benefizgala, die wir 2003 veranstaltet haben, damals noch mit dem legendären Gunter Philipp. Und eine TV-Moderatorin hat unseren Bericht angekündigt mit den Worten: Kinder mit Down-Syndrom, Kinder, die vom Down-Syndrom heimgesucht worden sind. Das war einer meiner Tiefpunkte in der Presse, im Pressekontakt. Und dann haben wir es geschafft, diese Begriffe umzukehren durch Bewusstseinsbildung. Und wir haben heute Begriffe wie Special Editions. Es war uns wichtig, dass Menschen mit Down-Syndrom mit ihrem Namen angeredet werden und dass im Erstkontakt nicht das Du im Vordergrund steht, sondern das Sie. Wir sprachen von der Vielfalt des Lebens, von besonderen Herausforderungen, wie es auch Barbara Stöckel oft zitiert. Und es sind Menschen mit Down-Syndrom mit Trisomie 21. Und das gewisse Extra, das ist eben dieses Extra-Chromosom, das wir hier auch medial kommuniziert haben. Ja, die Frau Magister Berneger hat es auch erwähnt, Kronenzeitung. Es war für uns Eltern, Sie können sich vorstellen, 4 Eltern, keiner kennt die in Österreich, ein Riesenhighlight, als die Kronenzeitung 2007 einen doppelseitigen Bericht in der Krone Bund über unser Projekt in Leoben gebracht hat. Wir waren damals auf der grünen Wiese, wir hatten nur den Grund gekauft und die haben bereits berichtet. Und ich habe damals gesehen, Emotionen sind es, die Menschen antreiben, weil dieses Foto mit der Margit Fischer, das man ganz oben sieht, da hat der Chefredakteur der Kronenzeitung zur Redakteurin gesagt, mei, ist das Foto lieb, da bringen wir einen Bericht. Jetzt habe ich gesehen, hoppla, vielleicht geht es gar nicht immer so sehr um die inhaltliche Sache, sind es doch die Emotionen, die hier mitspielen. Und ja, es war so. Das war am Beginn so, wir haben damit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit steuern können. Sie sehen, es gab dann weitere Berichte von einem jungen Pärchen, das geheiratet hat. Clara und Mike, die kennt man in Wien, vielleicht auch aus den TV-Berichten. Sie begannen nun, die Leistung in den Vordergrund zu stellen, die Presse. Das Rechenmodell, das wir entwickelt haben in Leoben, da haben 700 Menschen mit Down-Syndrom in Europa teilgenommen und darüber wurde berichtet. Und Inklusion war natürlich dann für uns ein Kernthema, das ist auch eine Doppelseite, es war auch in der Kronenzeitung, wo der Felix, ein junger Mann mit Down-Syndrom in Wien, im Mittelpunkt stand, seine Lebenswelt in der Schule, wie engagiert die Lehrer den Unterricht mit ihm in echter Inklusion wahrnehmen. Ja, und dann haben wir Bilder eingesetzt, die emotionalisieren. Wir haben eine Spendenaktion mit den ersten Dancing Stars gestartet, Klaus Eberhardinger und Kelly Kainz. Und da haben wir gesehen, das greift. Da ist der kleine Valentin drauf, wenn Sie sehen, und meine Tochter, die Nicola, die heute beide hier sind. Da waren sie ein bisschen jünger damals. Und diese Aktionen, die haben inspiriert. Und wir haben dann auch ganz kleine Bausteine gehabt. Und ich war damals beim Bundesminister, der heute auch hier bei uns ist, beim Erwin Buchinger, und habe ihm das Projekt vorgestellt und dann haben wir ihm so einen kleinen Baustein selbst gemacht, geschenkt mit einer Kelle und er hat sich wahnsinnig gefreut, kriegt er sonst wahrscheinlich nicht. Und das haben wir mit einigen Menschen gemacht, die dann eine besondere emotionale Relevanz zum Thema bekommen haben. Mit diesen Bildern agieren wir. Wir stellen nicht das Negatives, Defizite in den Mittelpunkt, sondern was sie leisten können, ihre Lebensfreude, ihre Teilhabe am öffentlichen Leben. Und hier haben wir dann, das ist ein kurzer Streifzug, prominente Österreicher auch ins Boot geholt. Von Armin Assinger bis Wolfram Birchner, Otto Schenk, also aus Sport, Kultur, Wirtschaft. Und wir haben gesehen, da bekommen wir Aufmerksamkeit und da können wir unsere Botschaften besser ankern. Das war am Beginn für uns wirklich ein Turbo. Ja, jetzt zeige ich Ihnen ein kurzes Video.
Ich bin die Nicola und ich mache die Einführung.
Sieht man leider jetzt nicht.
Gemeinsam neue Wege gehen. Im Kompetenzzentrum in Leoben schulen Jugendliche mit Down-Syndrom Pensionisten im Umgang mit Tablets. Unterstützt durch ihre Spende.
Und jetzt kennen wir aus.
Das war für uns multimedial und multisensual eine Herausforderung. Aber Sie haben gesehen, man kann sich auch die Bilder im Kopf zusammenstellen. Die Volksanwaltschaft wird dieses Video auf die Homepage stellen. Der ORF hat hier einen Licht ins Dunkelspot bei uns gedreht. Zum ersten Mal hat man nicht arme Kinder gezeigt, wo die Gesellschaft dann sagt, für die müssen wir spenden, sondern wir haben Leistung gezeigt. Sie schulen Pensionisten am iPad. Sie kennen sich wunderbar aus mit dem Ding und da kommen Pensionistengruppen ins Down-Syndrom-Zentrum Leoben und schulen 80-jährige Pensionisten, die Angst haben vor einem Computer, am Laptop, also am iPad. Und das funktioniert, weil streicheln tun sie gern den Computer, vor Maus und Tastatur haben sie eher Angst. Und das ist eine wunderbare Synergie, wo wir einen Rollentausch auch vorgenommen haben. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen, meine Damen und Herren, unsere ursprüngliche Vision wurde dann 2012 Realität. Wir haben unser Down-Syndrom-Zentrum in Leoben wirklich fertig gebaut, haben 1,7 Millionen Euro investiert. Es ist heute ein europäisches Kompetenzzentrum. Aus Deutschland, Italien, der Schweiz, teilweise aus Russland und aus der Ukraine kommen sogar Eltern, nicht zusammen, die kommen immer getrennt, und aus anderen Ländern, um hier spezielle Fördermaßnahmen kennenzulernen. Auch Lehrer kommen aus ganz Österreich in dieses Haus, um diese neuen Rechenmethoden und Lesemethoden kennenzulernen. Der Arbeitsplatz wird hier in einem Seminar- und Bäckereibetrieb gesichert. Große Firmen machen Seminare und genießen den Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom. Sie scherzen, sie haben eine Freude mit ihnen. Und das wurde sozusagen dann von uns hier nach einigen Jahren realisiert. Das ist noch ein Ausschnitt aus dem Rechenprogramm, das heute weltweit verkauft wird. Wir wurden hier sogar nach Texas eingeladen, eine Universität hat unseren kleinen Verein, stellen Sie sich vor, 4 Eltern haben den gegründet, Leoben, eine Stadt mit 25.000 Einwohnern in Texas, alles so groß und wir kleinen Leobener kommen auf eine Riesenuniversität und stellen dieses Rechenprogramm vor, das die nicht gekannt hatten. Und dieser Rechenkoffer wird jetzt auch in den USA vertrieben. Ja, das war ein kurzer Streifzug. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein kurzes Video zeigen. Wir haben auch Social Media Aktivitäten mit einem italienischen befreundeten Verein umgesetzt. Und ich zeige Ihnen hier zum Abschluss dieses Video.
Don't be afraid.
Tu niño podrá hacer muchas cosas.
Podrá marcharte.
Podrá correr hacia ti.
Il pourra parler et te dire qu'il t'aime.
Il pourra aller à l'école
comme todos.
Il ne
mehr schreiben lernen.
Et pour t'écrire, si un jour elle est loin.
Because indeed, he'd be able to travel too.
Il pourra aider son père à réparer son vélo.
Podrá laborar y ganar su dinero.
Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner.
O affittare un appartamento e andare a vivere da solo.
A volte sarà difficile.
Io che tesco.
Quasi è possibile.
E c'è pas pareil pour toutes les mères.
Dear future mom.
Tuo figlio potrà essere felice.
Come lo sono io.
E tu seras heureuse aussi.
Vero mamma.
Ja, das sind sehr emotionale Impressionen gewesen. Das Video hat sich sehr stark in den Social Media Plattformen verbreitet und das war natürlich für die Bewusstseinsbildung für uns ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Ja, und abschließend, ich habe Ihnen einiges jetzt von meiner Tochter erzählt. Jetzt darf ich Sie kurz auf die Bühne bitten. Nicola, kommst du zu mir? Möchtest du noch was kurz sagen?
Okay. Hallo, mein Name ist Nicola Wieler und ich bin darüber, also ich arbeite in KB in Benibe als Kellnerin. Dort wurden meine Gelder mit Kuchen und Kaffee. Ich habe einen Begleithund. Also mein Begleithund ist die Cora. Und privat habe ich einen Freund. Er heißt Helmut. Und sogar Minister, Minister, darf ich bei du ansprechen? Ich bin sehr stolz auf mich. Danke.
Danke. Ja, liebe Nicole, lieber Jürgen, vielen herzlichen Dank für die wirklich beeindruckende und auch zu unserem Thema so interessante Darstellung der Entwicklung. Denn der Schlüssel zu diesen Fortschritten und diesen Erfolgen war natürlich die Öffentlichkeit. Und die Wege und die Mittel, die Jürgen Wieser gefunden hat, haben zu diesem fast unglaublichen Erfolg geführt. Danke vielmals. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, Statements, Wortmeldungen, Anmerkungen, vielleicht kritische Betrachtungen, was immer Sie möchten. Wir haben ein mobiles Mikrofon und ich darf um Reaktionen und Beiträge von Ihnen bitten. Wer möchte beginnen? Bitte. Vielleicht wäre es sinnvoll und nützlich, wenn man den Namen und auch die Organisation dazu sagt, weil ja nicht jeder jeden kennen kann.
Ja, guten Tag, mein Name ist Jungwirth, Julia Jungwirth vom ÖZIV, Bundesverband, Verein für Menschen mit Behinderungen. Ich bedanke mich zum einen für den sehr interessanten Vortrag von der Frau Magister Pernegger, möchte kurz nur trotzdem jetzt vielleicht nicht überkritisch sein, aber doch anmerken, eine Beobachtung, die jetzt doch aufgefallen ist, finde ich, durch die Präsentation von dem Herrn Wieser, wie natürlich auch Musik immer in Verbindung wirkt mit Bildern. Also auf mich hat diese zweite Präsentation schon sehr stark emotional gewirkt und auch durchaus ein Bild vermittelt, wo ich nicht sicher bin, ob das der UN-Behindertenkonvention entspricht. Meine zweite Frage, vielleicht auch an die Frau Pernegger, gibt es nicht, also besteht vielleicht aber dann doch auch ein Unterschied bei Strategien, wenn man medial für ein Projekt Werbung machen möchte und natürlich auch finanzielle Unterstützung lukrieren möchte und da ganz anders mit den Medien umgeht, als wenn man als Interessensvertretung beispielsweise wirklich darauf hinarbeiten möchte, das Bild über Menschen mit Behinderungen zu verändern auch. Und eben dann nicht Wohlfahrt oder finanzielle, also finanzielle Aspekte lukrieren möchte.
Ja, danke vielmals. Bitte, Frau Magistra.
Ich denke, genau dort, wo es um Menschen mit Behinderung geht, ist es schon problematisch, wenn immer nur mit Emotionen gespielt wird und Menschen, wie wir es da zum Beispiel in der Kronenzeitung hatten, einfach als Symbolbild dastehen für, das sind arme Leute, die brauchen jetzt Spenden. Ich denke, in einem so reichen Staat wie Österreich, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo so viel Geld für so viele verschiedene Bereiche vorhanden ist, sollte es möglich sein, dass die Gesellschaft auch hier natürlich Gelder bereitstellt, ohne dass Menschen zur Schau gestellt werden müssen zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn, muss es natürlich auch so sein, dass Menschen mit Behinderungen nicht jetzt einfach nur unsichtbar sind in der Gesellschaft. Das heißt, auch natürlich auch abbilden, natürlich sollen sie auch in den Zeitungen vorkommen, aber ich glaube, das ist eine Gratwanderung, wo man ganz genau aufpassen muss, eben hier nicht diskriminierend zu wirken und hier nicht so sehr nur auf der Gefühlsebene zum Beispiel auch zu spielen.
Vielen Dank. Ich muss jetzt noch was erläutern, weil ich zu Nicole Nicole gesagt habe. Ich sage nicht zu jungen Frauen gleich generell immer du, aber die Nicole sagt ja zu mir Günther und wir kennen uns ja viele, viele Jahre und sind eigentlich schon lange befreundet. So, ich glaube, vielleicht wäre zu der Frage...
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Musik haben Sie jetzt nicht als idealen Background hier wahrnehmen können, oder? Oder stellen Sie sich die Frage, warum wir das eingespielt haben?
Ich wollte vielleicht nur die Wirkung, die Musik in Verbindung mit den Bildern, gerade am Anfang auch der Präsentation und auch der Werbespot, auf mich gehabt hat. Ja.
Ja.
Und da ist schon die Wirkung war sehr emotional, also und ich bin nicht sicher, ob das eigentlich dem Bild entspricht, dass wir über die UN-Behindertenrechtskonvention sozusagen weiter bedienen sollten. Das ist
also ein bisschen mein ich hoffe nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, Emotionen zu untersagen, auch nicht in einer Behindertenkonvention. Es ist so, dass Emotionen uns Menschen antreiben. Und Sie müssen bedenken, als ehrenamtlicher Obmann und als Präsident von Down-Syndrom Österreich habe ich die Aufgabe, Ziele zu erreichen. Und eines dieser Ziele war, Menschen mit Down-Syndrom in der Öffentlichkeit darzustellen, dass sie ein Leben wie alle anderen führen. Und bei Journalisten haben wir nicht die Strategie gewählt, ob sie gesagt haben, wir haben da jetzt ein Projekt mit 20 jungen Menschen mit Down-Syndrom, sondern die sind ins Haus gekommen, die haben einzelne Menschen kennengelernt. Und da entstehen Emotionen. Die haben von ihrem Leben erzählt. Wenn wir Videos zeigen, unterstützen wir das mit Musik, weil es einfach Informationen besser ankern lässt. Ich würde fast sagen, es ist eine biologische Grundlage, Menschen mit Emotionen anzusprechen, aber immer die Ratio natürlich damit zu koppeln. Also ich hoffe nicht, dass in der UNO-Menschenrechtskonvention in irgendeiner Form irgendwann einmal erwähnt ist, man darf das mit Emotionen nicht mehr koppeln, weil das ist letztlich das, was uns antreibt.
Danke, da würde ich aber möchte ich gerne noch einmal einhaken. Die Art der Emotion, die wollte ich irgendwie kundtun. Und die Art der Emotion war jetzt doch etwas, wo wir vorher im Vortrag vorher gehört haben, so ein bisschen dieses Bild von Opfer, Verniedlichung, also eine sehr romantische Musik, also ein Bild, das ich sozusagen nicht mit dem Bild der UN-Behindertenrechtskonvention in Verbindung bringe.
Ich verstehe die Wortmeldung auch sehr gut und es ist eine extrem sensible Gratwanderung, wo man sie da bewegt. Und beim Anhören, Zusehen und selber empfinden gibt es auch eine große Bandbreite, was bei manchen Menschen dann schon als überzogen vielleicht ankommen könnte. Ist bauen dann noch die Emotion, wie sie an sich eine bewegende ist und eine, die den Zielen eigentlich entspricht. Aber ich glaube, Was gemeint ist, ist klar, man muss da höllisch aufpassen, dass nicht gut gemeint dann kippt und dann ein Ergebnis, das wir uns alle nicht wünschen, herauskommt. Danke. Bitteschön. Da haben wir eine weitere Wortmeldung von der Uni Innsbruck.
Petra Flieger von Integration Tirol. Es ist eine Frage an Sie, Herr Dr. Kreuter. Sie haben zu Beginn erwähnt, dass, ich glaube, die Maßnahme 101 vom Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention beinhaltet Empfehlungen für die Darstellung von Menschen mit Behinderungen im Sinn der Konvention in Medien. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, da gibt es jetzt schon Empfehlungen. Da hätte ich gern nähere Informationen darum, erstens, wie die ausschauen, wer die veröffentlicht und wer die dann an die österreichischen Medien herantragen wird.
Mongsboy hat ja auch so ein Moderator ein Riesenglück. Stopp, stopp mit dem Mikrofon. Man braucht es nur schräg nach vorreichen. Und der Herr wird sich gleich vorstellen. Bitte.
Danke. Max Rubisch vom Sozialministerium. Ich bin unter anderem verantwortlich für den Nationalen Aktionsplan Behinderung. Ja, und zu dieser Maßnahme 101 kann ich sagen, es hat in Umsetzung der Maßnahme eine Arbeitsgruppe gegeben unter der Leitung des Bundeskanzleramtes mit unserer Beteiligung, mit Beteiligung der Medien und zwar aller großen Medienbereiche, Printmedien, Fernsehen, Radio und unter intensiver Beteiligung der Behindertenorganisationen. Und diese Empfehlungen sind im Entwurf bereits ausgearbeitet seit längerer Zeit. Was noch fehlt, ist die öffentliche Präsentation dieser Empfehlungen. Es ist geplant, die von Bundeskanzleramt, Sozialministerium, Behindertenorganisationen und Medienvertretern gemeinsam zu präsentieren. Ich weiß nicht, wann das erfolgen soll. Ich habe aber gehört, das soll demnächst präsentiert werden.
Herr Ladstätter, Sie waren ja auch eingebunden in den Prozess. Darf ich Sie vielleicht da auch um ein bisschen eine Impression, wie sich diese Arbeitsgruppe entwickelt hat, bitten.
Wie schon erwähnt, die Maßnahme 101 des Nationalen Aktionsplans dreht sich um die Darstellung behinderter Menschen in den Medien. Das Bundeskanzleramt hat vor mehr als einem Jahr eine Arbeitsgruppe dazu initiiert, die relativ gut arbeitet, die Ende 2015 die Ergebnisse vorstellen wollte. Es hat sich ein bisschen zeitlich verzögert und unter anderem ist auch ein Projekt dabei, dass das BK gemeinsam mit der RTR eine Studie macht, wie die Darstellung behinderter Menschen in den Medien auf breiter Ebene wirklich erhoben wird, damit in einer Folgestudie, so 2-3 Jahre später, erkannt werden kann, ob es Veränderungen gibt. Die Ergebnisse, die wir heute gehört haben, waren natürlich nur sicher ein kleiner Ausschnitt dieser Studie und ich bin schon sehr interessiert, was da alles drinnen stehen wird. Aber de facto waren sie erwartbare Ergebnisse. Ich würde mich sehr freuen über die Details der unerwartbaren Ergebnisse Ihrer Studie, weil dass die Massenmedien mehr Charity bringen und die Qualitätsmedien hin und wieder Qualität war zu erwarten, das wissen wir so. Die Frage ist halt, und das könnte eine weitere Studie vielleicht auch bringen, ob die UN-Behindertenrechtskonvention in dieser Darstellung grundsätzlich etwas geändert hat. Dazu gibt es aber noch keine Ergebnisse. Danke.
Ja, danke, Herr Laschetter. Ich darf allgemein ankündigen, wir werden als Volksanwaltschaft da jedenfalls uns massiv mit diesem Thema in den nächsten Monaten und hoffentlich nicht Jahren, weil wir hoffen ja und fordern eine entscheidende Trendwende in der medialen Darstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und 3 Monate oder so sind jedenfalls auch zu wenig, um hier vertieft Erkenntnisse zu gewinnen und dann auch abzugleichen mit internationalen und nationalen Vorschriften. Also das darf ich schon ankündigen, dass wir eben in Zusammenarbeit auch und in Einbeziehung von bisherigen Arbeiten, die eben doch erfreulicherweise schon geleistet wurden, dass wir das fortsetzen. Also ich kann jetzt da leider nicht vorgreifen, ich bin ja nicht der
Autor oder irgendwie Inhaber von dieser Studie, aber es sind eine ganze Reihe eben von Beschreibungen, Problemdarstellungen, wie eben die Situation in Österreich ist. Das deckt sich über weite Strecken mit dem Vortrag von der Frau Magister Bernecker. Es sind auch internationale Beispiele drinnen und dass logischerweise zwei Punkte ganz zentral in den Vordergrund gerückt werden müssen, dass eben die Menschen mit Beeinträchtigungen, die Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter ganz, ganz massiv eingebunden sein müssen in alle Prozesse, in die Gestaltung von Sendungen, in die Redaktionsstuben hinein müssen und vieles mehr. Und dass eben erfolgreiche Beispiele in anderen Ländern als Vorbild dienen. Da bin ich wieder beim Vortrag vom Jürgen Wieser, dass eben südliche Länder wie Spanien, Portugal, Italien weit voraus waren, schon vor Jahrzehnten. Wir beobachten auch in Großbritannien, in den skandinavischen Ländern einen vollkommen anderen Zugang. Also wir bei allen sonstigen positiven Dingen, die wir in Österreich beobachten, wir dürfen nicht die Illusion haben, dass wir in Inklusionsthemen, in Fragen der Teilhabe, der Darstellung und Inszenierung in den Medien da irgendwie ganz gut unterwegs sind. Es ist das Gegenteil der Fall und darum haben wir, glaube ich, diese gemeinsame Aufgabe. Bitte, weitere Beiträge. Bitte, der Herr Abgeordnete Hoheinig, freut mich.
Für mich war schon ein krasser Widerspruch zwischen dem ersten Vortrag und dem zweiten Vortrag. Genau, das wurde aber schon angedeutet und auch diskutiert. Also man muss glaube ich so aufpassen bei Charity und natürlich sind Emotionen. Spielen auch eine wichtige Rolle, aber es darf ja nicht ein klischeehaftes Bild entstehen. Und bei mir ist halt, ich habe mich schon sehr angesprochen gefühlt, einerseits durch den Vortrag, aber andererseits waren auch sehr mit Musik und der Darstellung in Verbindung war das schon noch etwas klischeehaft. Zweitens eine Kritik, ich hoffe, Sie verstehen das. Aber ich habe eine Frage zur Frau Bernecker, zu Ihrer Studie, nämlich Sie haben ja auch den Kurier untersucht und im Kurier gibt es eine inklusive Lehrredaktion, die der Fonds Soziales Wien finanziert, wo Menschen mit Lernbehinderungen tätig sind und auch mit den Journalistinnen in der Kurierredaktion zusammenarbeiten. Und meine Frage wäre, ob Sie auch diese Berichte von den lernbehinderten Journalistinnen untersucht haben, ob da auffällig war ein anderes Bild, das dargestellt worden ist, also auch leicht verständliche Sprache zum Beispiel, und ob es auch einen Einfluss hatte auf die Berichterstattung im Kurier allgemein. Also ich glaube, dass es ein sehr gutes und vorbildliches Projekt ist, wo auch behinderte Menschen selbst berichten und ihre Sichtweise darstellen. Und mich würde interessieren, ob das auch eine Auswirkung hatte auf die Medienberichterstattung. Danke.
Danke, Herr Abgeordneter. Bitte, Frau.
Also dieses Projekt, von dem Sie sprechen, wann hat das stattgefunden? Ist es jetzt am Laufen? Ist es nämlich so, dass der Kurier eigentlich zum Teil sehr schlecht abschneidet, gerade dort, wo es um die Darstellung von Menschen mit Behinderungen geht. Das sind sehr oft Beiträge, die dieser Opferschiene zum Zuordnen sind. Also wir erfassen alle Beiträge im Kurier, die jetzt auf bundesweiter Ebene kommuniziert werden. Online ist in dem Fall nicht untersucht worden. Also hier, vielleicht gibt es hier auch einen Gap zwischen dem, was im Printbereich gebracht wird und was online dann stattfindet. Das ist in diesem Pilotprojekt nicht untersucht worden. Aber, und ich muss auch dazu sagen, dieses Pilotprojekt läuft jetzt 3 Monate. Interessant ist, das über einen weiteren Zeitraum sich anzusehen, ob es da tatsächlich dann auch Veränderungen gibt. Jetzt wird relativ wenig über Menschen mit Behinderung berichtet und oft, wie gesagt, in diesem Opferkontext. Aber vielleicht gibt es da noch Entwicklungen. Also wir werden das auf jeden Fall beobachten.
Dankeschön. Bitte, der Herr und dann der Landesvolksanwalt.
Volker Frey vom Clarksverband. Ich habe eine Frage an Sie, Frau Pernegger. Haben Sie vielleicht auch untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt, wenn Medien auf Barrierefreiheit achten, ob sich das auch inhaltlich niederschlägt, ob Medien, die auf Barrierefreiheit achten, auch bei Bildgestaltung, bei der Textur sorgfältiger sind? Das würde mich interessieren. Und eine kurze Anmerkung. Mir ist aufgefallen, Sie haben ein einziges Mal ein deutsches Medium oder eine deutsche Social-Media-Darstellung gebracht, nämlich die Aktion Mensch, was ja schön ist, weil genau da könnte sich ja Licht ins Dunkle in Österreich ein massives Vorbild nehmen.
Das mit Aktion Mensch deswegen gebracht, weil das, dieser Beitrag war, der in den letzten 3 Monaten am meisten mediale Aufmerksamkeit über Social Media generiert hat, der einfach unglaublich viele Menschen erreicht hat. Es gibt auch Beiträge aus Österreich. Wenn man nur die österreichischen Beiträge sieht, sich ansieht, dann ist der Hansi Hinterseer ganz vorn, der mit behinderten Menschen gerade eine Wandertour gemacht hat vor einigen Wochen, der entsprechend viele Follower hat und hier dann auch gewisse Präsenz erreicht. Es zieht sich durch, dass beispielsweise die Presse oder auch der Standard wesentlich mehr auf gewisse Dinge achten, dass beispielsweise diskriminierende Ausdrücke nicht verwendet werden. Aber auch, es geht viel weniger um die individuelle Sicht, also nicht immer eine Geschichte einer Person, die erzählt werden muss. Es geht auch weniger um einzelne Personen, die präsentiert werden, sondern es geht viel mehr um die Rechte behinderter Menschen jetzt ganz allgemein. Und da ergibt sich dann ein relativ breites Themenspektrum in der Presse im Standard, wo es um Bildung geht, um Arbeitsmarkt, um die Rechte gehörloser Kinder zum Beispiel auf zweisprachigen Unterricht. Also solche Dinge. Und das zieht sich dann durch. Und ähnlich in Heute und Österreich, die eben wirklich kaum berichten, anders die Kronenzeitung, die ist ja recht engagiert, ist nur halt sehr oft auf dieser Charity-Schiene unterwegs, das muss man sagen. Aber diese Muster ziehen sich in der Regel durch. Nein, haben wir uns nicht angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Homepages, ob das online jetzt dann mit für blinde Menschen zum Beispiel gestaltet ist, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Danke. 3 weitere Wortmeldungen habe ich inzwischen. Zuerst in der zweiten Reihe, dann die Kollegin und dann der Buchinger.
Bachmeier, Landesvolksanwalt von Vorarlberg und Vorsitzender des Vorarlberger Monitoring-Ausschusses. Wir haben uns im Monitoring-Ausschuss auch Gedanken über die Darstellung von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit gemacht und auch die Frage gestellt, sozusagen, was tut die Politik oder was hat die Politik in den letzten Jahren getan? Den nationalen Aktionsplan, den gibt es seit 2012. Die Ziele der 101er, dass die Politik da etwas tut, sind seit da bekannt. Ihre Präsentation hat mich ein bisschen schockiert. In die Richtung 1% der politischen Statements gehen in Richtung Menschen mit Behinderungen und UNBRK offenbar. 1%. Also 3%, ja, also es ist für mich wahnsinnig wenig, schockierend wenig, und ich habe so das Gefühl, als hätte die Politik mit ihren Ministerien in diesem Punkt bisher versagt oder großen Aufholbedarf.
Bitte, Frau Präsidentin.
Kaufmann, ÖRR, Dachorganisation der Behindertenverbände. Ich wollte das Thema mit der noch schlechteren Repräsentation der Frauen mit Behinderungen in den Medien aufgreifen, weil ich glaube, dass es einen dramatischen Hinweis darauf gibt, wie sehr die Lebenssituation von Frauen mit Behinderungen vollkommen ausgeblendet ist und in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass Frauen mit Behinderungen noch mehr als die ohne dies schon überproportional Betroffenen, von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen mit Behinderungen, von Arbeitslosigkeit betroffen sind, dass Frauen mit Behinderungen demgemäß natürlich noch mehr von Armut und damit sozialer Ausgrenzung betroffen sind und dass eine große Anzahl natürlich auch von Frauen mit Behinderungen selber Kinder hat und damit in einer Situation der Doppelbelastung ist, wenn dann noch Eltern mit Pflegebedarf dazukommen, dreifach belastet sind und dass diese Rahmenbedingungen im Leben der Frauen sehr oft chronische Erkrankungen auslösen, insbesondere zum Beispiel auch bei Frauen, die selber Kinder mit Behinderungen haben. Und dieser Aspekt des Kontextes des Lebens von Frauen mit Behinderungen einfach noch, also nicht noch mehr, sondern überhaupt erst einmal in den Vordergrund gerückt gehört, um in dieser Gesellschaft irgendwie wieder einen Ausgleich herzustellen. Danke vielmals.
Ja, also Sie sagen das ganz richtig, wie es, das deckt sich mit unseren Untersuchungen. Wäre jetzt nicht die Kira Grünberg als Frau, als behinderte Frau, die in den Medien präsent ist, diese Alltagsthemen, die Sie erwähnen, Armut zum Beispiel, auch Gewalt gegen Frauen, verschiedene Bereiche in Alltagssituationen, behinderte Mütter zum Beispiel, das kommt überhaupt nicht vor. Also zumindest in diesem Quartal. Wie gesagt, es ist natürlich eine kurze Zeit, es sind 3 Monate, die analysiert worden sind. Das war überhaupt kein Thema. Also hier gibt es großen Aufholbedarf. Es gibt überhaupt in den Medien einen Gender Gap, das ist jetzt, bezieht sich gar nicht mal nur auf behinderte Menschen, sondern ganz allgemein. Wir haben hier eine Untersuchung gemacht erst vor kurzem. Es sind circa 60% der Berichterstattung wird von Männern dominiert oder ist von Männern besetzt. Das ist eine Studie, die bei uns schon länger läuft.
Dankeschön. Erwin Buchinger, bitte. Mikro kommt.
Erwin Buchinger, Behindertenanwalt. Möchte noch einen zusätzlichen kleinen Aspekt vielleicht hinzubringen zu den Medien und zu dem Bild über Menschen mit Beeinträchtigung, die in den Medien präsentiert wird. Es liegt auch ein bisschen an uns, an der Zivilgesellschaft, denn wann immer in Medien, insbesondere bei Online-Foren, die Möglichkeit auch besteht, zu reflektieren, die Berichterstattung und auch Wertungen zu setzen, dann sieht man, dass auch diese veröffentlichte Meinung in den Foren, etwa im Standard, im Kurier, in der Presse, dass die keine deutlich inklusive oder progressive Schlagseite hat, sodass auch in diesen quasi Sekundärkonnotationen die ganzen alten Bilder, das medizinische Modell von Behinderung, das Opfermodell sich da widerspiegeln. Und da fehlt, weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht, da fehlt mir auch immer wieder auf, dass wir Behindertenanwaltschaft eingeschlossen, viel zu wenig auch selber Kontra hier leisten. Also auch dieses fehlt in den Foren, Gegenpositionen, differenzierte Positionen zu vertreten. Das können wir selber tun und besetzen, neben dem, dass wir an die Politik appellieren, dieses Thema auch stärker in ihren veräußerten Meinungen zu spielen.
Danke, Erwin, für dein Statement. Ich habe einen Herrn an der Seite, bitte.
Ja, grüß Gott, Robert Bacher von Soziales Wien. Zuerst einmal möchte ich gerne der Frau Bernecker danken, dass sie auch positive Beispiele gebracht hat von Mediendarstellungen. Meine Meinung ist, dass wir, glaube ich, hier sehr stark ansetzen müssen, auch an positiven Beispielen. Es gibt auch positive Spots, positive Beiträge in den Medien. Immer nur Kritik zu üben, ist ja etwas schwierig. Die Medienlandschaft, ich verstehe auch Ihren Ansatz, ja, für Charity-Präsentationen hier mehr auf die emotionale Ebene zu gehen auch.
das ist nun einmal so, da kann man, glaube ich, nicht viel machen. Medien berichten schon über Menschen mit Behinderung, allerdings muss ich Ihnen auch recht geben, ich kriege regelmäßig den APA-Pressespiegel und wenn ich da vergleiche zu den anderen Themen des FSW wie Pflege oder Flüchtlinge etc., das ist verschwindend wenig, was ich da an Meldungen sehe. Also meine Empfehlung ist es hier auch, wie bei Menschen mit Behinderungen, bei den Stärken anzusetzen, bei den positiven Beispielen anzusetzen und hier die Medien zu versuchen, in diese Richtung zu beeinflussen. Bestimmte Bilder, wo Stärken von Menschen mit Behinderungen dargestellt werden, auch weiter darzustellen. Zweiter Punkt, was der Herr Abgeordnete Hueinig schon angesprochen hat, zur inklusiven Lehrredaktion. Das ist ein ganz anderer Ansatz, da geht es nicht nur um die Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien, auch natürlich, aber es geht in erster Linie darum, hier Menschen mit Leseschwierigkeiten die Möglichkeit zu geben, Texte in einfache Sprache zu lesen. Und Gott sei Dank schreibt die inklusive Lehrredaktion nicht nur über Themen, über Menschen mit Behinderung, sondern auch ganz allgemeine Artikel und bietet damit einen Zugang für Menschen mit Leseschwierigkeiten zur normalen Berichterstattung in den Medien. Das Projekt wird übrigens am 7.7. medial vorgestellt.
Vielen Dank für das Statement und die Infos. Der steirische Behindertenanwalt hat sich gemeldet. Herr Suppan, bitte.
Ja. Siegfried Supernanner für Menschen mit Behinderung in der Steiermark. Ich glaube, man kann ganz viel machen auf dem Bereich der Charity, nämlich dass es nicht notwendig ist. Solange es notwendig ist, Gelder aufzustellen, die nicht die öffentliche Hand zur Verfügung stellt, was aus meiner Sicht aus der UN-Konvention eigentlich hervorgeht, weil das ist eine Verpflichtung des Staates, diese Leistungen zur Verfügung zu stellen. Wenn ich eine Charity nicht mehr brauche, gibt es keine Geschichte. Das heißt, da wäre in der Prävention der medialen Berichterstattung, die nicht passend ist, sehr viel zu tun von Seiten der Politik. Wenn ich Licht ins Dunkel nicht mehr brauche, weil die Leistungen zur Verfügung gestellt werden, gibt es auch kein negatives Bild von Menschen mit Behinderungen, gibt es kein Bild der Wohlfahrt, der Fürsorge, des Opfers, sondern dann wird allein schon dadurch, dass die Leistungen zur Verfügung gestellt werden, die ich brauche, um gleichberechtigt teilzunehmen an der Gesellschaft, ein Bild dargestellt und eine gesellschaftliche Position dargelegt von Seiten der Politik, die es wesentlich leichter machen würde, dieses Bild, das auch in den Medien derzeit noch sehr überwiegend dargestellt wird, zu korrigieren und gesellschaftspolitisch insgesamt wesentlich mehr weiterzubringen als mit einzelnen Aktionen.
Danke vielmals. Wir machen am Podium dann eher eine Schlussrunde, um die einzelnen Betrachtungen dann nochmal zu reflektieren. Weit angereist aus Vorarlberg vom Gehörlosenverband. Bitte schön.
Mein Name ist Thomas Dünser vom Landesverband der Gehörlosenvereine Vorarlberg. Ich war hier schon einige Male dabei. Es geht um das Thema Umsetzung. Die Konvention ist natürlich noch nicht umgesetzt worden in vollem Maße und Dolmetscher hat ein bisschen Probleme, das Vorarlberger Gebärdensprache zu verstehen. Also in Vorarlberg bei uns gibt es einen Streit, es gibt ein Gehörlosenbildungszentrum, aber nur an einem einzigen Ort. Es gibt keine Inklusion, aber es sind dort ganz, ganz wenig gehörlose Personen angestellt in diesem Bildungszentrum für gehörlose Menschen. Das machen alles Hörende und ich denke mir, hier mangelt es wirklich an der Umsetzung der UN-Konvention. Ich habe auch meine Kollegin mitgenommen, mit der ich zusammenarbeite. Sie dolmetscht auch für mich, weil es da auch nicht immer rund läuft mit der Bestellung von Dolmetscherinnen, mit der Zusammenarbeit mit dem Gehörlosenzentrum. Ich denke, da kann man einiges besser machen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen sollte. Ich möchte auf alle Fälle sagen, danke die Möglichkeit, dass ich hatte, hier Stellung zu nehmen. Und ich bedanke mich natürlich auch, dass ich immer wieder auch zu diesen Veranstaltungen eingeladen werde und dass es mit der Behindertenanwaltschaft und auch mit der Volksanwaltschaft eine sehr gute Zusammenarbeit gibt. Jetzt fällt mir doch noch was eins, eine Frage. Meine Meinung, was die Zukunft betrifft, was Dolmetscher betrifft, Beratung betrifft, ich denke, hier Hier soll es eine Kommission geben, die entscheidet, die prüft, wer wird angestellt, wer entscheidet darüber, wer qualifiziert ist. Und es sollte alles eben transparent sein und eine fixe Anstellung und auch eine korrekte Arbeit. Die Gehörlosen selbst müssen hier gut verstanden werden, müssen die Möglichkeit haben zu kommunizieren. Das ist die Forderung. Und ich denke, wir Gehörlosen sollten natürlich auch in dieser Kommission mitentscheiden. Und gehörlose Menschen sollten angestellt werden in diesem Bildungszentrum für Gebärdensprache. Bis jetzt dürfen sie überhaupt nicht mitarbeiten, alles entscheiden Hörende. Und wie gesagt, von hier, aus diesem Aspekt betrachtet, fehlt es mir an der Umsetzung der UN-Konvention und hier sollte man was ändern. Wie gesagt, ich betone noch einmal, gehörlose Menschen sollten dort angestellt werden, wo es auch um die Themen gehörloser Menschen geht.
Vielen Dank. Wir sind ständig in Kontakt und werden uns dann, glaube ich, auch wieder mal im Rahmen meines Sprechtages in Vorarlberg zusammensetzen und ich unterstütze natürlich gern dieses Anliegen. Der Herr Gunter Trübswasser wäre der Nächste, bitte.
Gunter Trübswasser, SOS Menschenrechte. Ich bin überzeugt davon, dass erstens einmal die Bewusstseinsbildung eine Mega-Arbeit ist, die lange Jahre dauern wird. Ich glaube, Menschen mit Behinderungen sind nicht die einzigen, die in Kasterln gesteckt werden, ja, und man sie mit Vorurteilen überhäuft, sondern das geht anderen gesellschaftlichen Gruppen auch so. Und da ist natürlich Österreich, muss man leider sagen, wirklich weit führend, wenn es darum geht, Menschen in Kategorien einzuteilen und mit Vorurteilen zu überhäufen. Ich möchte sagen, die Bewusstseinsbildung hat zwei Schienen. Die eine Schiene ist, die wichtige Aufgabe, didaktisch vorzugehen. Das heißt einfach, Menschen mit Behinderungen so darzustellen, wie sie sein, wie sie sind, wie in der Mitte der Gesellschaft, nicht als außer Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie zum Beispiel häufig gesagt wird, Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, alle Menschen haben besondere Bedürfnisse, nicht nur Menschen mit Behinderungen. Aber wichtiger ist, und was ich betonen möchte, ist das Auftreten von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit, die etwas zu sagen haben und die in anderen Kontexten auch auftreten und nicht nur wegen ihrer Behinderung oder wegen dem Phänomen Behinderung im Allgemeinen. Vergleiche nicht nur Wolfgang Schäuble, der in der Öffentlichkeit nicht als Mensch mit Behinderung auftritt, sondern als ein eher krantelnder, manchmal oft sehr unangenehmer Verhandlungspartner und so wird er beurteilt. Oder ein anderes Beispiel aus dem Bereich des Sports. Ich glaube, wir wissen alle, wie Menschen mit anderer Hautfarbe unter der Diskriminierung leiden. Da ist es ein Glücksfall, dass es zum Beispiel einen Menschen wie David Alaba gibt, der außer vom seinerzeitigen Innenminister noch nie auf seine Hautfarbe in der Öffentlichkeit angesprochen wurde, außer jetzt von ganz bösen Rechtspopulisten, aber er wird zu Fragen des Sports, zu dem, wie er spielt, was er beitragen kann zur Nationalmannschaft oder zu Bayern München. Das sind die Probleme, weswegen er in der Öffentlichkeit ist. Und so sollte es bei Menschen mit Behinderungen auch sein. Das bedingt allerdings, dass Menschen mit Behinderungen in Positionen kommen, wo sie zu anderen Sachfragen Stellung nehmen können und nicht nur immer wieder nur zu ihrer oder allgemein zu dem Thema Behinderung. Das wäre mein Wunsch und ich wünsche mir auch auf Ministerebene natürlich und noch viel mehr im Parlament, in den Landtagen, in den Gemeinderäten Menschen, die Verantwortung übernehmen, nicht nur im Sozialbereich, sondern vielleicht nicht was wäre denn einmal mit einem Außenminister oder einer Ministerin, die ja eine Behinderung hat und die aber zu ihren Themen Außenpolitik befragt wird. Dankeschön.
Die nette kleine Story, die natürlich einen ernsten Hintergrund hat, die der Herr Gunter Trübswasser angesprochen hat, es ist dem Fußballer Alaba nämlich passiert in einem Trainingslager, dass ein Landespolitiker zu ihm gesagt hat, how do you do, nicht? Zum Österreicher Alaba. Und das war damals natürlich ein Hetz, allgemein in den Medien. Und mit dieser kleinen netten Story sieht man eben, wie schnell eben Urteile, Vorurteile eigentlich entstehen können. Frau Magister, wollen Sie jetzt da dazu? Nachher. Gut. Eine weitere Wortmeldung, dass ich jetzt da jetzt niemanden auslasse. Herr Professor, einen Augenblick. Ich glaube, ja, hier war die nächste Wortmeldung und dann.
Sepp Brucker von der Kommission 1 der Volksanwaltschaft. Unser Job ist ja, sehr strukturelle Mängel aufzuzeigen. Deshalb eine Anregung an die Organisatorinnen, bei solchen Veranstaltungen vielleicht auch an Inklusion zu denken. Ich denke, hier ist eine fixe Bestuhlung einfach problematisch, weil damit werden die Menschen mit Behinderung an den Rand gedrängt. Ist vielleicht eine Abbildung des Alltages, entspricht aber eigentlich nicht dem Gedanken der Inklusion. Also hier sollte man vielleicht in Zukunft generell an freie Bestuhlungen also überlegen.
Ja, danke. Das Problem diesmal war, in unserem eigenen Haus, in der Volksanwaltschaft, haben wir bessere Bedingungen, wobei eins muss ich auch sagen, also auch hier im Palais Eppstein, also was Barrierefreiheit, Zugänglichkeit ist, wenn nur alle Gebäude in Österreich annähernd so ausgestattet und ausgestaltet wären wie das Gebäude, wären wir ein gutes Stück weiter. Aber ich nehme sehr gern diese Kritik auch natürlich entgegen. Ja, danke. Bitte, Herr Professor.
Tom Schmidt, das Band und Fachhochschule St. Pölten. Ich glaube, wenn wir über marktorientierte Medien reden, dürfen wir eine Illusion nicht haben, nämlich diese Medien haben nur eine Aufgabe, sie müssen ihren Eigentümern Gewinn bringen. Und über die Schiene muss man sie dann auch backen. Das heißt, wenn die Berichterstattung nicht so ist, wie wir sie gern hätten, müsste es einen massiven Kaufenthalt geben, damit sie mitkriegen, dass sie auf einem falschen Weg sind. Solange sie mit dem, was sie schreiben, gekauft werden und Gewinne machen, welche Motivation hätten sie, sich zu ändern? Anders ist es bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, da sollte man viel stärker hinschauen. ORF, der ja von uns bezahlt wird, und auch bei der Qualitätszeitung, die im nahe Verhältnis zur Republik steht, der Wiener Zeitung. Da würde mich interessieren, ob die wirklich besser ist als der Rest der Medien oder nicht.
Vielen Dank. Apropos ORF und öffentlicher Auftrag. Ich bin ja in der Volksanwaltschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen zuständig und habe eine ganze Reihe von Fällen pro Jahr, die wir dann auch in unserer Sendung darstellen. Und ich möchte es auch als positives Beispiel irgendwie sehen, denn die Redakteurinnen und Redakteure, unser Moderator Peter Resetaritz, also da ist, glaube ich, ein sehr gutes Verständnis, eine große Empathie und, glaube ich, auch eine Sensibilität. Weil so selbstverständlich ist ja das nicht, wenn in den Privatbereich hinein, und da sind wir wieder ein bisschen bei den Emotionen, dann eine Art Home-Story gedreht wird und natürlich unsere Kraft dann im gesetzlichen Bereich, im Verwaltungshandel, was zu verbessern, dann natürlich ungemein gehoben wird. Das heißt, diese Emotionen, weil das auch ein Thema ist, was sich quer durchzieht durch die Diskussion, die setzen wir auch ein. Allerdings ist es eben die Frage der Sensibilität und diese Gratwanderung. Es gibt auch schreckliche Soaps in anderen Ländern, gibt es wirkliche Negativbeispiele. Aber der Teil könnte im ORF schon ein gewisses Vorbild darstellen. Was wir gehört haben allerdings, und da sind wir dann beim Problem, in den meistgesehenen Nachrichtensendungen schaut es dann finster aus. Und ich glaube, wir dürfen uns auch dem ORF gegenüber nicht sagen, wunderbar, und beim Bürgeranwalt ist das alles soweit inklusiv und in Ordnung und die Qualität der Beiträge und Diskussionen ist in Ordnung und woanders schauen wir nicht hin. Also es darf nicht so eine Enklave geben, sondern es muss systematisch und in allen Redaktionen und bei allen Sendungen sich was Positives ändern. Dankeschön. Bitte schön nochmal die Kollegin.
Ja, ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz melden, Petra Flieger von Integration Tirol, weil Sie jetzt den ORF so in den Vorder-, oder weil der ORF so Thema war. Also der ORF ist meiner Meinung nach natürlich hochproblematisch, Stichwort Licht ins Dunkel, wo also eine Spendenmaschinerie mit dem Schwerpunkt letztes Quartal des Jahres, aber eigentlich läuft das das ganze Jahr in Kooperation mit Politikern und Politikerinnen auf allen Ebenen, also diese Spendeninszenierungen am 24. Dezember, wo wirklich vom Bundespräsidenten bis zu sämtlichen Politikerinnen auf Bundes- und Landesebene zu sehen sind und diese Charity-Inszenierung unterstützen. Da würde ich mir wirklich sowohl von der Volksanwaltschaft auch als vom Behindertenanwalt, von der Behindertenanwaltschaft einmal klare Worte wünschen, dass sich da grundsätzlich was ändern wird. Und alle, die länger mit dem Thema befasst sind, wissen, aus der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung wird ein Licht ins Dunkel seit 20 Jahren heftigst Kritik geübt und das hat de facto nichts verändert. Und der ORF spielt da eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Ich bin da inhaltlich vollkommen bei Ihnen und es wird auch eine gemeinsame Aufgabe sein, diese Dinge zu verstärken. Die ganz klaren Worte kann ich Ihnen sofort liefern, 1:1. Also für die Volksanwaltschaft ist es klipp und klar, es geht um Rechte. Wir brauchen keine Charity-Gesellschaft und das wäre ja das Einfachste, weil wir brauchen ja nur bei unseren Sendungen, wo wir teilweise ja Fälle haben, die sehr wirklich dramatisch sind, dass wir einfach ein Spendenkonto einblenden würden. Aber genau das machen wir natürlich nicht. Nicht? Für uns als Volksanwaltschaft, auch natürlich für die Behindertenanwaltschaften, geht es um das überhaupt nicht. Diese Diskussion kenne ich, die also zwischen Licht ins Dunkel, ORF, und ich glaube, da brauchen wir überhaupt einmal ganz eine eigene Diskussionsrunde. Weil das natürlich gerade in der Weihnachtszeit, und darum wird es auch interessant, wenn die Frau Magistra Bernecker ihre Studien fortsetzt, entsteht ja wieder ganz eine andere Stimmung. Nicht? Also diese Dinge, die muss man ja, das ist ja auch nicht unbedingt das, was wir uns wünschen im Interesse der Inklusion. So, bitteschön.
Irene Burdich von HPE Wien, das ist Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter. Und ich habe eine Frage bzw. Anregung oder Bitte an Frau Magister Bernecker. In den Medien wird ja einerseits jetzt Gott sei Dank schon etwas häufiger überhaupt über das Thema psychische Erkrankung berichtet. Allerdings stellen wir auch fest, dass also zunehmend bei jeder Straftat oder vor allen Dingen bei Gewalttaten sehr rasch versucht wird, auch ohne entsprechende Recherchen und sozusagen valide Hintergründe, eine psychische Erkrankung als Ursache dafür in den Raum zu stellen. Und für uns ist das natürlich, oder mich würde interessieren, wie weit in Ihrer Studie, ich will also da nicht jetzt zwischen Gruppen trennen von Menschen mit Beeinträchtigung, aber hier glaube ich, ist eine Sondersituation, wie weit Sie das beobachten oder beobachten könnten. Daran wäre uns sehr gelegen, dass man auch hier dann einmal bewusst macht, wie ungerechtfertigt häufig diese, ich beobachte es subjektiv und es vergeht keine Woche ohne Hinweise in dieser Richtung.
Auch wir hatten in der Berichterstattung solche Fälle, wo ein Autist zum Beispiel als in einer geschlossenen Anstalt untergebracht wurde, auch unschuldig. Also diese Fälle gibt es immer wieder. Welche Arten von Behinderung dargestellt werden in den Medien? Da kommen Behinderungen, so geistige Behinderungen, jetzt sage ich, intellektuelle Behinderungen, oft ganz, ganz selten vor. Hauptsächlich wird, wenn im Kontext Behinderung berichtet wird, über Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder die irgendwelche Gliedmaßen amputiert haben. Das ist ein ganz, ganz großer Anteil.
Danke. Ich habe jetzt zwei weitere Wortmeldungen, noch einmal vom Sozialministerium und dann die Dame.
Max Rubisch, Sozialministerium. Ja, vielen Dank an die Volksanwaltschaft für diese hochinteressante Veranstaltung. Was ich ergänzend noch sagen möchte ist, wir waren ja 2013 in Genf bei der UNO-Staatenprüfung, wo Sie auch mit waren, Herr Volksanwalt. Und da hat Österreich ja auch von der UNO die massive Kritik bekommen, dass hier in den Medien ein veraltetes und klischeehaftes Behindertenbild vorherrscht. Es gibt zwar einige positive Ansätze, von denen haben wir schon gehört. Die Empfehlungen und Studien und ein Internetportal soll kommen. Aber nach den Ergebnissen, die uns die Frau Bernecker geschildert hat, habe ich den Eindruck, dass sich in der Praxis noch nicht viel verbessert hat. Wir werden 2018 den zweiten Bericht an die UNO abliefern müssen und meine Befürchtung ist, dass wir 2018 von der UNO wieder eine massive Watschen bekommen werden. Mit der Bilanz in dem Punkt hat sich nichts verbessert.
Ich habe an die Frau Magister Bernecker, die Helga Nera, Verein Ich bin aktiv. Ich habe an Sie die Frage, inwieweit sich in Ihren Studien die Recherchen und die Arbeiten der Volksanwaltschaft in den einzelnen Medien niedergeschlagen haben, ob das erhoben worden ist. Denn es passiert ja österreichweit eine ziemlich intensive Arbeit. Zeigt sich die medial? Die Arbeit der Volksanwaltschaft in den einzelnen Medien, wie die dort präsent ist?
Ja, durchaus. Die Volksanwaltschaft ist sogar einer der zentralen Player, wenn es um Behindertenpolitik geht.
Ja, das schon. Aber in welchen Medien ist sie besser präsent oder ist das erforscht?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht auswendig sagen, aber ich habe die Informationen und ich lasse Ihnen die gerne zukommen, weil erhoben wurde, dass ich weiß jetzt nicht auswendig, in welchen Medien. Ja. Ich weiß nur, dass die Volksanwaltschaft eine der Top-Player war in diesem Bereich der Behindertenpolitik.
Mhm. Was die Frau Magistra ankündigt, ist ja dann eh für alle einsehbar auf unserer Website. Der Herr auf dieser Seite, bitte.
Ja, Christian Zackl, Exit Sozial aus Oberösterreich. Wir sind ein Dienstleister für psychosoziale Dienste und ich möchte auf diese Spannungsverhältnis, Licht ins Dunkel, Spendenwerbung noch Bezug nehmen. Ein Herr hat gesagt, wenn es kostendeckend finanziert werden würde, gäbe es die Thematik der Spenden sammeln gar nicht. Das ist eine. Das zweite ist, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man auch kommuniziert und ich will jetzt sozusagen den Begriff Charity nicht nur ins schlechte Licht rücken. Das kommt vielleicht auch daher, dass wir als Dienstleister auch oft dazwischen stehen, einerseits eine anwaltliche Funktion und Rolle einzunehmen für Rechte und Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen, andererseits auch Leistungen finanzieren zu müssen. Und oft oder manchmal kommt es vor, dass es keine öffentliche Finanzierung gibt. Und ich denke, es geht darum, nicht Almosen zu verteilen und auf das zu kommunizieren, sondern Leistungen anzubieten. Und wenn es darum geht, Leistungen anzubieten, dann kann man sehr objektiv und auch, denke ich, sehr ausgleichend kommunizieren. Und gerade auch hier in Oberösterreich im Chancengleichheitsgesetz gibt es ja Interessensvertretung, es gibt Kontakte, Kommunikation mit betroffenen Gruppen. Also ich denke, man muss um diesen Aspekt sehr differenziert betrachten.
Vielen Dank. Mit so einem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir der Mittagspause jetzt schon sehr nahe gekommen sind. Ich möchte mich wirklich sehr, sehr herzlich bedanken für die überaus interessanten Beiträge, für die spannenden Fragen, für die Anregungen. Wir tun ja das alles dokumentieren, für Sie einsehbar analysieren und dort aufbauend dann unsere Kampagne starten, weil ich glaube, dass das notwendig sein wird und wir wollen im Jahr 2018 eben dann mit einem anderen Bild, als es jetzt 2016 sich darstellt, uns dort präsentieren. Aber da geht es nicht darum, dass jetzt Österreich irgendwie gut ausschneidet. Das ist ein Selbsttest. Das ist ja für uns und für unsere Inklusionsstrategie wichtig. Ich begrüße herzlich die Frau Abgeordnete Jammer, die ich jetzt auch sehe. Schön, dass Sie auch zu uns gekommen sind. Ich glaube, wir machen noch so eine kleine Schlussrunde am Podium. Beginnen wir mit dem Diplomischen Visa, bitte.
Ja, vielleicht kurz noch das Thema der Emotionen. Der Herr Hoenig hat ja das Wort Klischee verwendet. Ich möchte ein bisschen Bewusstseinsbildung hier in diesem Raum auch bringen. Wir brauchen oder wir müssen lernen, auf einem Klavier zu spielen, das viele Tasten hat, um eine schöne Melodie zusammenzubringen. Unser Verein wäre damals, wenn es um den Staat ging, und der Herr Magister Suppan hat gesagt, der Staat soll diese Verantwortung übernehmen, wir wären hoffnungslos verloren gewesen. Beim Land Steiermark wurden unsere Förderanträge verloren. Wir haben 2-3 Jahre gewartet, Termine wurden verschoben. Wir waren ein ganz kleiner Verein, man hat uns nicht wahrgenommen. Wir hatten keine Lobby. Und wir haben diesen Weg gewählt, wo auch Emotionen eine Rolle spielen natürlich, aber aufpassen, wir haben Emotionen in der Schule und dann auch im Studium falsch gelernt. Es geht genauso um rationale Dinge, um Forderungen, aber dieses Wechselspiel müssen wir lernen. Und das war unser Erfolgskonzept, das wir auch heute noch mit voller Überzeugung einsetzen. Und ich kann vielleicht einen Aspekt hier noch abschließend ergänzen, Licht ins Dunkel. Ich weiß, das sorgt für Emotionen und das Bild, das Sie im Kopf haben, ist nicht so, wie es wahrscheinlich sein sollte und wie es hier transportiert wird, aber ohne Licht ins Dunkel hätten wir nicht bauen können. Die haben uns Geld gegeben, 6-mal hintereinander, völlig unkompliziert. Und Sie wissen, jeder von Ihnen weiß, was bei Förderanträgen, ob Sie ein EU-Projekt machen, egal welches Projekt, wie Sie leiden müssen. Sie brauchen hier Rechnungen, Baurechnungen haben wir abgeliefert, völlig unkompliziert, nett, freundlich. Das ist die andere Seite, die möchte ich hier auch erwähnen, weil wir wahnsinnig viel davon profitiert haben.
Danke. Herr Höber, möchten Sie noch einen Beitrag? Wie Ihnen so? Bitte. So, ein kleiner Eindruck zur heutigen Veranstaltung.
Ja, das war sehr interessant. Und ja, ich habe noch nie von euch Fragen gestellt über mich. Das habe ich nicht so gewusst. Ja, und super, dass man der Nehmer, die Fräulein und der Mann, super, dass uns die zwei Fragen gestellt haben. Das sagen wir auch sehr und ich bin ein bisschen müde, aber das ist mir wurscht. Einfach, das ist interessant von Behinderung und Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Magister Bernecker, bitte.
Ja, also ich habe es im Vortrag schon gesagt, ich möchte natürlich mit meiner Arbeit, was wir da aufzeigen, die Medien in die Pflicht nehmen. Ich glaube auch gar nicht, dass das alles absichtlich passiert, das muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, es fehlt auch in den Redaktionen, auch bei vielen Journalistinnen ganz oft, dieses Stück weit Bewusstseinsbildung, wo gar nicht so viel wahrscheinlich es dazu braucht, dass man hier ein bisschen differenzierter auch mit diesem Thema umgeht, auch mit Menschen mit Behinderungen umgeht, damit das gar nicht so oft passiert. Und Herr Ladstätter, Sie haben vorhin was gesagt, Sie sind gespannt auf die Ergebnisse, die man nicht erwartet. Es ist leider so, dass wir Ergebnisse kriegen, die man wahrscheinlich erwarten kann, weil sich eben hier leider in den letzten Jahren immer noch nicht sehr viel geändert hat. Das Ziel wäre, hier einen Pflock einzuschlagen, zu schauen, so schaut es jetzt aus. Es gibt Maßnahmen für Journalistinnen, für Journalisten. Es werden vielleicht auch Menschen mit Behinderungen in den Redaktionen einbezogen. Also ganz wichtige Aspekte, dass sich hier dann was ändert und dass man nicht immer die gleichen Ergebnisse vorstellen muss.
Danke vielmals, Frau Magistra. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt dann im ersten Stock unseren Mittagsimbiss. Wir haben hier sehr geräumige Aufzüge, auf das haben wir schon sehr geachtet, dass die Bedingungen passen. Und ich würde Sie bitten, dass wir dann in einer Stunde uns wieder in dem Raum treffen. Wir werden dann mit den Arbeitsgruppen unseren Nachmittag einleiten. Jetzt wünsche ich Ihnen aber einen guten Appetit und angeregte Unterhaltungen. Ich unterbreche jetzt bis 13:30 Uhr. Dankeschön.